Guten Morgen, liebe Onliner. Ich kann euch nicht sehen, aber ich denke, ihr seid jetzt am Bildschirm. Wir befinden uns heute ja in der Zwischenzeit zwischen Neujahr, zwischen Silvester und zwischen Weihnachten. Ich bin dankbar, dass ich noch ein bisschen teilnehmen durfte in eurem Weihnachtsgottesdienst. Das ist begnadet, was ich hier sehe. Ich finde es großartig. Also da haben wir wirklich jemand, der künstlerisch eine ganz feine Ader hat. Das wollte ich euch nur sagen. Vielen Dank. Es gibt noch ein Wasser. Danke. Als ich hergefahren bin, dann läuft bei mir manchmal das Radio und heute Morgen konnte ich dann auch ein bisschen teilnehmen. Was denken denn die Mitbürger so über diese Zwischenzeit vor Weihnachten, vor Silvester? Natürlich werden die dann immer gefragt, was sind denn ihre Wünsche für das neue Jahr? Und das würde mich auch interessieren, was ihr alle so denkt, was denn eure Wünsche sind fürs neue Jahr. Was ist euch wichtig? Aber vor Weihnachten habe ich immer auch schon reingehört, was ist denn den Leuten so wichtig? Und da kann mir außer dem Üblichen, möchte ich fast sagen, dass Menschen sich Gesundheit wünschen fürs nächste Jahr und natürlich momentan das Megathema Frieden. Beinahe hätte ich darüber gepredigt, aber das müssen wir mal verschieben, weil das ist so ein Big Thema mittlerweile. Also schaltet das Radio oder TV oder irgendwas ein, das erschlägt euch ja momentan gerade. Aber da bin ich drauf gestoßen, da bin ich fast überrascht worden, weil dieser Wunsch kam von jungen Leuten. Und die jungen Leute hatten sich gesagt, fürs neue Jahr möchten sie sich mehr mit dem ewigen Leben befassen. Hä? Habe ich gesagt, also wenn jemand Senior ist, so bei mir aufwärts, Richtung 80, 90, dass der sich mit dem ewigen Leben befasst, das kann ich ja nachvollziehen. Aber junge Leute, das hat mich dann schon ein bisschen elektrisiert. Also junge Leute sind ja religiös kritisch und doch ewigkeitssuchend. Das hat mich schon überrascht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwo war ich auch froh, weil ich habe gedacht, es ist doch schön, wenn junge Leute auch entdecken, dass es eine Perspektive gibt, wo man nicht alles in 60, 70, 80, 90 Jahre packen muss des Lebens, sondern dass es darüber hinaus auch eine Perspektive, eine Hoffnung des ewigen Lebens gibt. Diese Frage des ewigen Lebens hat es auch schon zur Zeit Jesu gegeben für Menschen in Israel. Und das möchte ich heute Morgen aufgreifen aus Lukas 10, falls da jemand mitlesen möchte. Lukas 10 steht diese Geschichte und es ist zugegeben, es ist einer der bekanntesten Geschichten in der Bibel, vor allem im Neuen Testament. Und eine bekannteste Geschichte, das fällt euch dann leicht, weil wenn ihr heute Morgen ein bisschen wenig geschlafen habt, weil ihr so gefeiert habt über die Weihnachtsfeiertage, dann könnt ihr der Geschichte auch folgen, weil ihr sie ja bereits kennt. Passt auf. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Wo steht diese Frage? Wer weiß das?
In der Bibel.
Das sind schon mal 95 Punkte. Im Neuen Testament stimmt auch. Weiter wisst ihr nicht? Okay. Okay. Schauen wir mal. Vielen Dank. Weil so kommen die Schräubler hier in Bewegung. Gell? Schauen wir mal, was hinführt. Also die Frage war, ist ein Gesetzeslehrer, der aufsteht, auf Jesus zukommt. Er wollte ihn mit dem Motiv auf die Probe stellen und fragte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Es geht also um die Frage des ewigen Lebens. Doch seine Frage, der Fragesteller, der Gesetzeslehrer, war nicht wirklich ernst gemeint, habe ich festgestellt. Denn die Bibel zeigt ihn als selbstgerechten Menschen, der dachte, er kann sich den Himmel verdienen. Er hat ja nämlich gefragt, was muss ich tun oder was soll ich tun? Immer irgendwo klar, das ewige Leben, die Ewigkeit, das gibt's nicht umsonst, da muss man was dafür tun. Und wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme über Glaube und über das danach, komme ich auch sehr oft auf diese Stelle, dass sie sagen, ja, aber ich bin doch ein guter Mensch, ich brauche doch das alles nicht, ich habe doch wirklich alles getan, was man tun musste. Nun fragt Jesus, was er denn tun konnte. Leider hat er nicht im geringsten, dieser Mann, dieser Gesetzeslehrer, hat nicht im geringsten vor, tatsächlich so zu handeln. Er suchte etwas in dieser Fragestellung, die Frage hinter der Frage war, er suchte etwas, um Jesus eine Falle zu stellen, um ihn in der Diskussion hier aufs Glatteis zu führen. Das einzige Positive war, dass er tatsächlich wirklich um das ewige Leben, nämlich sein ewiges Leben, besorgt war. Doch die Sorge allein war wohl zu wenig. Er fragt nicht reumütig, wie der Gefängniswärter in Philippi zum Beispiel, als der da in massive Not gekommen ist, da hat er dann gefragt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Das ist eine ganz andere Hausnummer. Der hat von sich gemerkt, ups, da ist wohl einige Distanz zwischen mir und zwischen Gott, da muss was passieren, ich muss errettet werden. So weit war der Gesetzeslehrer nicht, der war ja in Ordnung, so dachte er. Aber irgendwo fragte er doch, was gibt es da noch, was ich tun muss, um ewiges Leben zu gewinnen? Wer so fragt, ja, der ist ein komischer Mensch, habe ich mir gedacht. Der Gesetzeslehrer dachte, er kann das schon schaffen. Er dachte, er braucht da eigentlich nur ein paar geistliche Übungen und dann haben wir das Ganze im Griff. In fremden Religionen, da ist es sehr häufig so, dass es solche geistliche Übungen braucht, um sich die Frage des ewigen Lebens etwas einfacher zu machen. Das braucht da Bußübungen, die man vollbringen muss, Fasten und so weiter. Fasten ist im Islam zum Beispiel 1 oder 5 Säulen, eine ganz wichtige Sache. Im Islam muss man buchstäblich fast Punkte sammeln, im Himmel, im Paradies, um mal wirklich da hineinzukommen. Das ist manchmal recht skurril, dachte ich mir, wenn ich mit türkischen Kollegen mich so unterhalte, und da komme ich auf so manches. Mir wurde gesagt, dass es wohl auch so sei im Islam, dass man auch für das Nicht-Ausführen einer bösen Tat Punkte sammeln kann. Habt ihr verstanden? Es ist echt heftig. Also so nach dem Motto, ich könnte jetzt den Hals rumdrehen, wenn ich es aber nicht tue, dann sammle ich mir schon Positivpunkte im Himmel für das Paradies. Weil Jesus die Frage durchschaute, die natürlich irreführend war, stellte er eine Gegenfrage. Er gibt sich buchstäblich auf die Ebene von diesem Gesetzeslehrer, er lässt sich buchstäblich herab und er fragt ihn, was steht im Gesetz? Hey, was liest du dort? Er fragt den Gesetzeslehrer, was steht im Gesetz? Jesus dachte, der weiß schon Bescheid, der kann die Tora auswendig. Er lernt sie wirklich rauf und runter. Und bewundernswert, dachte ich mir, wie viel Geduld Jesus mit diesem Mann hat, dass er sich wirklich buchstäblich auf Augenhöhe mit ihm unterhält. Also er fragt den Gesetzeslehrer nach dem Gesetz. So könnte man ja meinen, da weiß er wirklich Bescheid. Und Jesus lässt ihn seine Frage auch selber beantworten. Der Lehrer antwortet dann ganz kompetent. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deine Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, 100 Punkte, 100 Punkte, lieber Gesetzeslehrer. Du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Und Leben bedeutet hier über den letzten Tag hinaus. Die Antwort zeigt, dass er Bescheid wusste, dieser Gesetzeslehrer. Er kannte sich mit den zentralen Gebote der Tora wirklich aus. Er wusste, was Gott im Gesetz verlangt von uns. Die 2 Gebote, die er genannt hat, den Nächsten lieben, Gott lieben, die fassen wirklich alles zusammen, was wichtig ist. Und wirklich, die Liebe ist letztendlich die Summe des Gesetzes. Und darum sagt Jesus, du hast recht. Was du zu tun hast, ist dich entsprechend dem zu verhalten, was du geantwortet hast. Sei authentisch. Sei authentisch, nicht nur, sondern lebe auch, was du glaubst. Aber wir müssen gut aufpassen. Und Jesus sagt, handle danach oder genaue, tue dies ununterbrochen. Nicht nur einmal tun und alles ist erledigt, können wir es abhaken, sondern tue das ununterbrochen. Im Hebräischen Alphabet, im Hebräischen, in der hebräischen Grammatik gibt es solche Worte, die bedeuten mehr. Wie hier, tue dies ununterbrochen. Im Jakobus, der natürlich später kommt, steht, und das war auch in Jude, wer das ganze Gesetz hält, aber in nur einem strauchelt, hat das ganze Gesetz gebrochen. Da merkt man diese Tiefe dieser Aussage. Die Konsequenz ist, dass alle, die meinen, auf dem Boden des Gesetzes zu stehen, schon beim Brechen von nur einem das Gesetz nicht erfüllt haben. Da geht's wirklich um eine scharfe Frage, eine scharfe Diskussion, die diese Gesetzeslehrer in der Regel führen. Doch was ist es überhaupt, Liebe? Ist es so wie heute ein geflügeltes Wort? In der Bibel heißt es, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in ihm und Gott in ihm. Liebe ist etwas, was unser Verständnis, unser begrenztes Verständnis überdehnt, übersteigt. Alles Theorie, dachte ich, höhere Mathematik, gute Frage. Jesus sagt dem Gesetzeslehrer deutlich, du willst ewiges Leben, okay, dann lebe, was du glaubst, dann lebe, was du verstanden hast aus dem Gesetz, aus der Tora. Tue das ununterbrochen, permanent, immer, Liebe, das soll dein Lebensstil sein. Wer nach ewigem Leben fragt, muss sich mit dem Thema Liebe befassen in seinem Leben. Da kommen wir nicht dran vorbei. Auch im neuen Jahr nicht. Und das gilt auch für uns heute. Bleibe niemand etwas schuldig als nur die Liebe, denn der dies tut, hat das Gesetz erfüllt. Lesen wir mal in Römer 13. Liebe Gott und deine Nächsten. Gerne übersehen wir das und begnügen uns mit anderen Aspekten des Christseins. Es gibt so viele Dinge, die wir versuchen einzuhalten und denken dann noch nicht darüber nach, dass es die Liebe ist, die uns eigentlich ausmacht als Gläubige, als Christen. Ich erschrecke manchmal in Diskussionen mit Mitgeschwistern, wenn es um solche moralische Themen geht. Boah, da fahren die ganz groß auf. Und da sind sie besser als der Rest der Welt. Und doch scheitern sie manchmal an der Frage der Liebe. Deswegen ist das folgende Gleichnis für uns alle von großer Bedeutung. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Also deinen Nächsten lieben? Ja, wen denn? Wen soll ich denn lieben? Jetzt zeigt sich, dass der Gesetzeslehrer etwas in Schleudern kam. Also, dass Jesus die Sache auf so einen einfachen Nenner brachte, das ärgert ihn. Liebe, Nächster, ja, wer ist mein Nächster? Die reale Praxis in Israel war, die Juden damals dachten, ähnlich wie wir heute im Übrigen, gerade in der politischen Strömung hören wir das auch ganz fett raus, die dachten wie wir heute, der Nächste ist der Blutsverwandte, die Familie, das Volk, der Solidargenosse, das sind unsere Nächsten. Schwaben. Aber ich bin überzeugt, heute Morgen haben wir nicht nur lauter gebürtige Schwaben unter uns. Oder doch? Ja? Eben nicht. Wir haben auch Engländer unter uns. Also das würde ja bedeuten, wir lieben alle nur die Engländer nicht. Nein, so ist das nicht gedacht. Die Juden dachten aber so, der Blutsverwandte, Familie, Volk, Solidargenosse, die lieben wir und die anderen lieben wir nicht. Menschen aus den Nachbarvölkern, die Heiden, aus aller Welt, die gehören nicht zu den Nächsten. Die brauche ich auch nicht zu lieben. Das war einfach so. Auf diese Weise versuchten sie, das Alte Testamentgebot pragmatisch zu leben und es ein Stück weit auch zu entschärfen. Also meine Liebe ist nicht endlos, sondern die hat ganz natürliche Grenzen. Mein Volk zum Beispiel. Da endet's. Die aus anderen Völkern brauchen wir nicht zu lieben. Ich dachte, es ist ziemlich zeitnah, dieses Thema. Aber gut. Doch Jesus zeigt in einem Gleichnis auf, dass es bei ihm und Gott diese Ausgrenzung nicht gibt. Diese Trennung, das ist mein Volk und das sind die anderen. Die gibt's bei Jesus nicht. Darauf antwortet, heißt es ihm Jesus, ein Mann, und er versucht diesem Gesetzeslehrer zu verklickern, was es bedeutet, zu lieben und was es bedeutet, ein Nächster zu sein. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Und jetzt wisst ihr, welche Geschichte. Jetzt hat es geklingelt und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus, schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg, ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Kurz zusammengefasst, Mann wird überfallen, bleibt im Dreck liegen. Zwei kommen vorbei, könnten ihm helfen, tun es aber nicht. Der Levit, Priester wissen wir alle, was das ist, aber was ist ein Levit? Ein Satz dazu, er war zuständig für den Tempeldienst in Jerusalem und hatte sein Leben, ja sein ganzes Leben Gott geweiht. Leviten waren ein besonderes Völkchen. Die Levi, einer der 12, hatte nicht den Erbteil des Landes bekommen wie die anderen 11. Hat sein Leben Gott geweiht und das war ihm genug. Er war wirklich eigentlich 100% ein Gläubiger. Und Jesus benutzt ein Bild, das sich real jeden Tag hätte abspielen können. Also wir haben hier zwei Fromme und der Verletzte. Und er benutzt ein Bild, das wirklich, wenn wir die Bildzeitung aufschlagen, dann lesen wir auch jeden Tag von jemandem, der eins über die Mütze kriegt. Wenn wir die Bildzeitung lesen, da ist wirklich auch jeden Tag Katastrophe. Und so, wie wir uns das jetzt vorstellen mit der Bildzeitung, war das damals mit dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ein Mann, ein Mensch, wanderte von Jerusalem nach Jericho. Dieser Weg hinunter ist gefährlich. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein 1000 Meter Höhenunterschied. Jerusalem liegt 800 Meter oben, Jericho liegt 280 Meter unten, also über 1000 Meter. Da geht's runter. Dieser Weg ist gefährlich, er ist bedrohlich, er ist unbewohnt, gelbrotes Gestein, das sich in der Hitze auflädt. Da kannst du fast die Finger verbrennen, so heiß wird es da unten. Einige von uns waren schon in Jerusalem oder in Israel, gell? Ja? Dann wisst ihr, was das heißt, 40 Grad und mehr draußen zu haben und wie das Ganze sich aufheizt. Es geht hinunter. Von Jerusalem abwärts, wirklich abwärts, mit jedem Meter hinunter wird's heißer, bis man dann unten angekommen ist. Hinter jedem Stein aber kann sich ein Räuber verbergen. Leute, die einen kriminellen Trieb hatten, hatten damals immer wieder ihre Chance genützt, haben die Pilger, die von oben nach unten gingen, oder auch, Jericho war ja eine Handelsstadt, war eine Verkehrsader. Da sind auch viele Leute mit ihren Waren runtergegangen, um sie dann in Jordanien oder im heutigen Arabien oder in Syrien zu verkaufen. Die hatten was dabei und solche Leute galt es zu überfallen und sich die Kassen zu füllen. Wahrscheinlich wird er sich bei dem Mann, der da hinuntergewandert ist und der diese Geschichte hier ausfüllt, die Jesus erzählt, wird er sich um einen Juden gehandelt haben. Wie komme ich drauf? Wäre es nicht so gewesen, bin ich überzeugt, wäre es ganz bestimmt beschrieben gewesen. Es wäre von Bedeutung gewesen. Wäre es anders gewesen, dann hätte der Priester und der Levit ja eine wunderschöne Ausrede gehabt. Hat dem helfen wir nicht, der gehört nicht zu unserem Volk. Also man geht davon aus, dass es ein Jude war. Also ein Mitbruder, ein jüdischer Mitbruder, der die große Probleme hatte. Der wurde ausgeraubt, schwer verletzt und ohne Hilfe wäre er mit Bestimmtheit verblutet oder wenigstens verdurstet. Ihn liegen zu lassen, war das pure Gegenteil von einem Nächsten lieben wie sich selbst. Der Priester und der Levit waren wahrscheinlich noch vom Dienst in Jerusalem gekommen und waren dann runter, denn in Jericho unten gab es eine Priestersiedlung. Also diese Geschichte hat schon Bezug zur Wirklichkeit. Also die Priester, Levit, kommt von Jerusalem runter nach Jericho ins Priesterseminar da unten. Also die waren wirklich fromm unterwegs, würde man heute sagen. Es heißt, beide sahen den armen Kerl und machten doch einen weiten Bogen, anstatt ihm zu helfen. Sie hatten kein Herz. Sie ließen sich nicht berühren, obwohl sie gerade aus dem Heiligtum kamen, wo es eigentlich ihr Job war, die Liebe zu lehren, die Menschen für die Liebe sensibel zu machen. Ihr Motiv war nicht das, was sie gepredigt hatten, nun selber zu praktizieren, sondern ihr Motiv war, schnell weiter, niemand sieht mich, vielleicht nicht mal der Verletzte. Schnell weiter, machen wir uns die Hände jetzt nicht schmutzig. Geht es uns nicht manchmal genauso? Wir erkennen in einem hilflosen Menschen, der dringend unsere Hilfe braucht, nicht unseren Nächsten, sondern nur eine Herausforderung, die man gerade jetzt nicht unbedingt braucht, weil es nicht in meinen Zeitplan hineinpasst. Oder weil ich mir vielleicht gerade nicht nur Freunde mache. Oder weil es sich halt gerade einfach, weil ich keinen Bock habe. Es gibt da, ich gucke schon auf die Uhr, ja, die Geschichte erzähle ich euch. Es gibt da einen Gerhard Pold, ich weiß nicht, wer den kennt. Er ist ein bitterböser Satiriker, das gebe ich zu, ein Urbayer. Und er schießt manchmal mit Sicherheit übers Ziel hinaus. Aber eine Geschichte von ihm habe ich mir angeschaut und die hat mich elektrisiert. Gerhard Pold spielt einen Mann, der an einem See steht. Im See drin ruft ein Mann wild gestikulierend, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Er ist quasi am Ertrinken. Gerhard Pold beobachtet das Ganze und sagt, ja, warum machst du so ein Geschrei? Was musst du da aus so Wedler hier? Ach so, vielleicht ist er jetzt gerade in Seenot, der will ertrinken. Ja, wenn er ertrinkt, das ist ja nicht tragisch. Wenn einer, der nicht schwimmen kann, ertrinkt, ist nicht tragisch. Wenn einer ertrinkt, der schwimmen kann und ertrinkt, das ist tragisch. Gerhard Pold, Satiriker. Und dann läuft er immer wieder rum, macht sich so seine Gedanken. Ja, der ist ja selber schuld. Was tut er ja, wenn er nicht schwimmen kann im Wasser? Macht keine Anstalten zu helfen. Schließlich und endlich, seine Argumente hin und her tauschend, kommt er auf den Trichter und sagt, ja, die Gemeinde ist schuld, die Stadtverwaltung ist schuld, wenn der ertrinkt. Die hätte da einen Parkplatz draus machen können, dann wäre er nicht ertrunken. Die Frage, die er aufwirft, ist, warum ausgerechnet ich? Warum soll ich mich jetzt ins Wasser begeben, um jemanden zu retten? Da mache ich mir nicht den Kittel nass. Aber zugegeben, das ist ja Satire und keine Wirklichkeit. Er kommt irgendwann auf den Trichter und sagt, ja, man muss auch mal wegschauen können. Ja. Priester und Levit sahen zwar, handelten aber nicht. Wer ist mein Nächster? Man muss auch mal wegschauen können. Oder der, der mir gerade in den Weg gestellt wird. Jesus macht in der Geschichte deutlich, der ist mein Nächster, der gerade aktuell auf den Punkt gekommen, meine Hilfe braucht. Der ist mein Nächster. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, aus Samarien war der Mann, als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Fragt Jesus. Wer von diesen 3 hat sich als Nächster dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat, das sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Zwischen den Juden und den Samaritern war es aber so gewesen, dass es tiefe Verachtung und Abneigung füreinander gab. Die Samariter hatten heidnisches Blut, waren Abtrünnige und Denunzianten und wurden in den Synagogen sogar verflucht. Da wurde heftig gepredigt und Menschen sogar verflucht. Sie wurden nicht einmal als übergetretene Proselyten akzeptiert. Also es gab die Möglichkeit, als Heide in den jüdischen Glauben zu wechseln. Aber die mussten da eine ganze Stange von Bedingungen erfüllen. Aber es war theoretisch war es möglich, dass auch ein Heide ins Judentum wechseln konnte. Samariter konnten das nicht. Das war ein absolutes No-Go, diese Leute. Für einen Juden war es sogar besser, selber zu leiden, als die Hilfe eines Samariters in Anspruch zu nehmen. So weit ging diese Abneigung. Der Samariter hätte dem jüdischen Verletzten nicht zu helfen brauchen. Nach all dem, was er von jüdischer Seite erfahren hat in seinem Leben. Nach all dem, was er wusste, wie die Juden über ihn denken, er hätte ihm nicht helfen müssen. Er war auch nicht verbrüdert mit ihm, nicht verwandt. Er hätte nichts tun müssen. Aber genau hier fragt Jesus, was wird er tun, Was ist sein Verantwortungsradius? Der Samariter fragt aber nicht über sein Verdienst nach dem ewigen Leben. Er fragt auch nicht, was sein Verantwortungsradius ist, sondern er handelt. Es geschieht etwas anderes. Das Herz, heißt es, zerreißt es ihn, es jammerte ihn. Es heißt, wenn man andere Übersetzungen zuzieht, dann heißt es auch, er hatte Mitleid. Sein Herz wurde aufgerissen. Im Hebräischen meint es auch, es trifft ihn ins Eingeweide, so ganz plastisch, so ganz heftig und in seine Seele hinein. Er wurde von Mitleid ergriffen, schreibt eine andere Bibelübersetzung. Das ist der Punkt an der Geschichte, die Jesus erzählt. Gerade solch ein Mensch zweiter Klasse, verhasst, ausgegrenzt war es, der dem Verwundeten hilft. Er erkennt dadurch seinen Nächsten, er sah, er hatte Mitgefühl, er tut alles, um diesem armen Kerl wieder auf die Beine zu helfen. Der Fremde, vielleicht ein Kaufmann, sorgt sogar noch für die Zeit vor, für die er keine Zeit hatte. Er sorgt für die Zeit vor, für die er keine Zeit hatte. Er brachte ihn zu einem Wirtshaus, zu einem Mann, der ihn dann weiter versorgen wird. Und er wird ihn nicht einmal vergessen. Er wird zurückkommen zu diesem Wirt und wird fragen, wie ist es gegangen? Hat das Geld ausgereicht? Konntest du ihn gut versorgen? Nun die simple Frage Jesu, wer war von den Dreien der Nächste? Wieder hat der Gesetzeslehrer die richtige Antwort. Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat, sagte er. Aber nun kommt der Clou an dieser Geschichte, in diesem Gleichnis. Es geht plötzlich nicht mehr nur darum, wer mein Nächster ist. Es geht nun um mich selber. Ich muss selber zum Nächsten werden. Ich selber. Hätte Jesus nur gefragt, ist auch der Samariter mein Nächster, wäre die Frage gleich beantwortet gewesen. Nein, Samariter ist nicht mein Nächster. Nun stellt Jesus final die Geschichte buchstäblich auf den Kopf. Der Samariter macht sich selbst zum Nächsten und zeigt mir, dass ich das auch lernen muss, ein Nächster zu werden. Die Antwort ist, ich muss ein Liebender werden, ich muss ein Nächster werden, meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich muss mein Herz erschüttern lassen durch die Not des anderen. Vielleicht ist uns aufgefallen, dass es in der Frage von Jesus plötzlich eine Umkehrung der Blickrichtung gegeben hat. Bisher war der Nächste, der in der Not war, der Überfallene, der da im Blut lag. Nun plötzlich ist der Nächste der, der hilft und handelt. Die Frage lautet nun plötzlich, bist du ein Nächster, der handelt und hilft? Bin ich ein Nächster und nicht wer ist mein Nächster? Die Juden beschränkten die Notwendigkeit der Hilfe nur auf ihresgleichen. Die mussten nur einander helfen, sonst nichts. Doch Jesus sagt, jeder, der Hilfe braucht, ist dein Nächster. Auch der Fremde ist dein Nächster. Und Achtung, der Fremde könnte dein Bruder sein. Ein Problem könnte aber auch sein, dass es Menschen, die sagen, ha, das sehen wir ganz locker, soll ich meines Bruders Hüter sein? Man kann doch nicht jedem helfen. Reicht doch unser Geld nicht, mein Geld nicht. Manche Ausleger meinen, dass Jesus dadurch auf sich selber weist. Er ist uns ein Nächster geworden. Er ist in diese Welt gekommen als kleines Kind. Er ist uns buchstäblich zum Nächsten geworden. Und er hat sich selbst gegeben für uns, obwohl dazu keine Notwendigkeit eigentlich bestand von seiner Seite aus. Bei der Auslegung und Anwendung dieses Gleichnisses ist mir wichtig, der Gesetzeslehre und Levit verkörpern das Gesetz. Aber auch die Unfähigkeit des Gesetzes, den Menschen in seiner Not herauszuholen, herauszuhelfen, zu befreien. Religion allein wird nicht ausreichen. Nirgends. Religion reicht nie aus, um Menschen wirklich zu befreien. Auf die wichtige Lebensfrage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu gewinnen, muss eine Gegenfrage gestellt werden. Wem bin ich ein Nächster geworden? Das ist jetzt keine katholische Werkspredigt heute Morgen, sondern eine Predigt, die direkt von Jesus kommt. Wem bin ich ein Nächster? Hinter den scheinbar heilen, habe ich mir gedacht, Göppinger Fassaden gibt es mit Sicherheit viele Menschen, die Hilfe brauchen. Zerstrittene Ehepaare, die aufgegeben haben, die keine Hoffnung mehr füreinander haben. Manchmal ist es hilfreich, ihnen zu begegnen, ihnen wieder Mut zu machen, auf einen Schritt auf einen anderen zuzugehen. Da gibt es mit Sicherheit in Göppingen Menschen, die an ihrem eigenen Bild gescheitert sind, die wirklich frustriert, depressiv geworden sind über sich selber. Und ich dachte mir, nachdem der Ausblick 2025 aus wirtschaftlicher Perspektive ja nicht allzu rosig ist, Firma Allgäuer Uhingen, nicht weit von uns, 1000 Mitarbeiter fragen sich, wie geht's weiter 2025? Wenn kein Investor gefunden wird, ist der Laden dicht, mein Arbeitsplatz verloren, meine Zukunft steht in den Sternen vor der Haustür. Ich kann mit solchen Menschen mitfühlen, kann ich euch sagen, ganz ernst. Ich habe 3 Insolvenzen hinter mir. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn die Firma für die Hunde geht. Es gibt diese Menschen. Und es braucht manchmal Christen, die ihnen Mut machen, die ihnen beistehen, die sie fragen, wie geht's dir? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Erstens, ganz einfach, ich muss ein Nächster werden. Zweitens, ich muss sehen lernen. Das bedeutet, sensibel werden. Drittens, wir müssen empathisch werden. Wir müssen unser Herz bewegen lassen. Und wir müssen handeln. Öl und Wein sind Heilmittel, kostbare Heilmittel. Ein Mensch vom Boden aufzuheben, auf ein Reittier raufzupacken, ist ein Kraftakt. Manchmal braucht es auch einen Kraftakt. Er brachte ihn zum Wirt. Er sorgt, dass er weiterhin behandelt wird. Manchmal braucht es dieses Handeln. Ich kenne eine Person, die ist selber über 80 Jahre alt. Die war über 80. Aber sie kannte eine Person, die war über 90, ich glaube 95. Und diese Person, die über 80 war, hat, wenn sie gekocht hat, immer auch dafür gesorgt, dass was übrig war. Und dann hat sie diese Suppe oder was sie auch immer übrig hatte, hat sie genommen und hat sie der Person gebracht, die über 90 war. Musste zu Fuß zu der Person hingehen, hat geklingelt, hat sie vorbeigebracht, hat ihr Gemeinschaft geschenkt, ist mit ihr hingesessen, hat mit ihr zusammen gegessen. Es gab aber jemanden in der Familie, die gesagt hat, wie kannst du, das brauchst doch nicht, du musst doch nicht, guck doch, dass du für dich selber sorgst, du bist auch schon über 80. Real erlebt im Wieslauftal. Vielleicht gibt es solche Geschichten auch in Göppingen, weiß es nicht. Der Samariter wird zum Nächsten. Und Jesus zeigt mir dadurch, was dies mit der Ewigkeit zu tun hat. Für mich sind solche Menschen wie diese Frau mit über 80 Vorbilder. Für mich sind solche Menschen wie der Samariter Vorbilder, dass ich lernen muss, ein Nächster und ein Liebender zu werden, dass ich mein Herz berühren lasse. Amen. Jetzt gucke ich geschwind auf die Uhr. Ich hätte noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Ist es jetzt zu spät oder kann ich die noch kurz vorlesen? Ja? Ich habe da ein kleines Büchle und da fand ich immer wieder schöne Geschichten. Und eine davon, die möchte ich euch mitgeben. Die Geschichte heißt Rettung auf hoher See. Vor vielen Jahren, ist eine echte Geschichte, nicht eine erfundene, kein Roman. Und die ist kurz, also keine Sorge. Vor vielen Jahren bewies in einem kleinen Fischerdorf in Holland ein Junge der Welt, dass Selbstlosigkeit belohnt wird. Da sich im gesamten Dorf alles um den Fischfang drehte, gab es für eventuelle Notfälle so eine Art Feuerwehr. Es gab eine freiwillige Rettungsmannschaft. Eines Nachts tobte nach einem Wolkenbruch ein wilder Sturm und brachte draußen auf dem Meer ein Fischerboot zum Kentern. Auf Grund gelaufen und in höchster Not sandte die Crew SOS-Signale aus. Der Kapitän der Rettungsmannschaft schlug Alarm und die Einwohner versammelten sich auf dem Dorfplatz, von dem aus man die See überblicken konnte. während das Rettungsteam sein Ruderboot aussetzte und sich dann seinen Weg durch die hohen Wellen erkämpfte, warteten die Dorfbewohner nervös und beunruhigt am Strand und hielten Laternen hoch, um den Männern den Rückweg zu weisen. Erst eine Stunde später tauchte das Rettungsboot wieder im Nebel auf und die Dorfbewohner drängten sich jubelnd vor, um es zu begrüßen. Die Retter fielen erschöpft auf den Strand und berichteten, sie hätten nicht mehr Passagiere aufnehmen können. Und ein Mann habe zurückbleiben müssen. Ein einziger weiterer Mensch hätte das Rettungsboot mit Sicherheit zum Kentern gebracht. Und alle wären verloren gewesen. Verzweifelt bemühte sich der Kapitän um eine weitere freiwillige Rettungsmannschaft, um auch den letzten Überlebenden an Land zu holen. Der 16-jährige Hans trat hervor. 16, junger Kerl. Seine Mutter umklammerte ihn am Arm. Bitte geh nicht, flehte sie ihn. Dein Vater ist vor 10 Jahren bei einem Schiffbruch ums Leben gekommen. Und dein Bruder Paul wird seit 3 Wochen auf hoher See vermisst. Hans, du bist doch das Einzigste, was ich noch habe. Mutter, erwiderte Hans, ich muss hinaus. Was, wenn jeder so sagen würde, ich kann nicht? Das sollen doch die anderen tun. Mutter, das ist jetzt einfach meine Pflicht. Wenn sie ruft, sind wir eben an der Reihe und müssen unseren Teil dazu beitragen. Er küsste seine Mutter, ging zur Rettungsmannschaft hinüber, stieg ein in das Boot und verschwand in der Nacht. Eine weitere Stunde verging, die Hans Mutter wie eine Ewigkeit erschien. Endlich tauchte das Rettungsboot aus dem Nebel auf und Hans stand ganz vorne am Boot, am Bug. Der Kapitän legte die Hände um den Mund und schrie hinüber, habt ihr ihn gefunden? Und Hans, kaum fähig sich zurückzuhalten, schrie zurück, ja, wir haben ihn. Aber sag Mutter, es ist Paul. Also, mir hat diese Geschichte gefallen. Es war sein Bruder. Manchmal sind wir als Christen gerufen, ein Nächster zu werden. Und es könnte unser Bruder sein. Oder einer werden. Versteht ihr? Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich danken für diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Für diese Geschichte, wie sie mit der Grundfrage des Lebens doch verquickt ist, der Frage nach dem ewigen Leben. Ich möchte dir danken, dass du so illustrativ, so nachvollziehbar uns klar machst, wir müssen ein Nächster werden. Wir sind herausgefordert dazu, unser bequemes Sofa zu verlassen und manchmal Hand anzulegen, damit Menschen geholfen wird. Vielleicht ist das ein guter Vorsatz für das Jahr 2025. Hilf uns dabei. Amen.